EVB Podcast der Ruhrnachrichten, Episode
393.
Ja, da hat er aufgepasst, der Kollege Jürgen Kors, ein Fuchs ist er. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe. Unten seht ihr es direkt eingeblendet bei diesem YouTube, wenn ihr dort schaut. Es gibt unser Abo natürlich sehr günstig, da solltet ihr auf jeden Fall zugreifen und euch überlegen, ob euch das Geld wert ist. Ich denke, das ist eine gute Investition. Dann gibt es auch zum Beispiel Artikel zum Thema Finanzen. Das ist ja diese Woche ziemlich groß gewesen, da sprechen wir heute unter anderem drüber. Das ist unser Thema der Woche, um ein bisschen zu erklären. Hat Borussia Dortmund eigentlich noch genug Kohle, um noch zuzuschlagen auf dem Transfermarkt? Ein paar Tage ist das Fenster ja noch geöffnet. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen den ersten Fußballclub aus Köln.
Ja, habe ich gesehen, das Spiel.
Ja, das habe ich auch gesehen. Allerdings habe ich nicht viel Gutes gesehen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und Hörerfragen werden wir natürlich beantworten. Ein bisschen Vorgeplänke gibt es auch. Oh, hast du die Debatte mitbekommen hier? Dieser spanische Verbandspräsident hat aber ordentlich ins Klo gegriffen, ne?
Ja, erst ins Gemächt und dann ins Klo
quasi. Doch, zustande.
Ja, man muss auf solchen Bühnen schon aufpassen, wie man sich verhält und benimmt. In allem Überschwang und wirkte unglücklich.
Ja, das war sehr unglücklich, vor allem, weil sie es überhaupt nicht witzig fand.
Ja.
Hast du es live gesehen?
Nein.
Nein. Nein, mit einer Überzeugung im Unterton.
Ich war beschäftigt, musste arbeiten.
Ja, okay, das halte ich dir zugute.
Ja. Nee, ich habe es nicht live gesehen, aber habe natürlich die Debatte, die sich jetzt daran entsponnen hat, ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, man muss dann einfach mal die Frauen zu Wort kommen lassen, wie die das so finden. Und damit muss dann auch kein Herr mehr seinen Senf dazugeben.
Carlo Rummenigge meinst du jetzt? Oder?
Zum Beispiel.
Ach, zum Beispiel. Ja, gut. Das überlese ich immer, was der sagt. Ja. Ist der eigentlich bei den Bayern noch involviert? Ehrenpräsident, nee, Ehren irgendwas, keine Ahnung. Hat er da noch eine offizielle Rolle?
Klar ist er voll involviert.
Schlimm.
Ist auch wieder eingestiegen.
Ja, stimmt.
Komplett ins Geschäft, du.
Ja, weil die anderen es nicht hinbekommen haben.
Richtig.
Der kleine Brazzo und wie sie alle heißen.
Ja, und der Torkan.
Übrigens, das finde ich ganz interessant. Als Sebastian Kehl damals zum BVB gekommen ist, also wieder zurück nach seiner Weltreise und so weiter, da hatte ich sofort den Eindruck, der hat ein ganz anderes Profil, ganz andere Ausstrahlung auch, Herangehensweise als der Kollege Salihamidzic in München. Hattest du den Eindruck auch?
Ja, sind natürlich auch unterschiedliche Persönlichkeiten, Typen, ne? Also Salihamidzic ist ja auch eher, ich würde mal sagen, Hemdsärmeliger. Und das ist ihm vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, dass er auch gerne mal einfach mal drauf losplaudert und vielleicht so Sachen erzählt, die er eigentlich gar nicht hätte erzählen sollen.
Ja, etliche.
Ja, das ist schon ein Unterschied, ne? Aber ja, es gibt halt solche und solche Typen, ne? Also Rudi Völler ist ja damit auch gut gefahren mit seiner offenen und direkten Art.
Ja, aber den mochte jeder.
Ja, das war bei Brazzo nicht so.
Nein, ich denke, den mochte, ich will nicht sagen keiner.
Nein, das stimmt.
Nee, das stimmt nicht.
Also, was ich von den Kollegen aus München höre, sind die immer alle gut mit ihm gefahren.
Ich habe mal ein Spiel gesehen von Salihamidzic im Trikot des HSV im alten Müngersdorfer Stadion. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Da saß ich hinterm Tor, Unterrang, ich sag mal 10. Reihe maximal. Da konntest du in diesem Bums-Stadion nichts sehen. Dann hat Salihamidzic am anderen Ende des Spielfelds 2 Tore gemacht. Nichts erkannt.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben, denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann, die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Da hatte ich noch keine schlechten Augen.
Ja, ich habe ihn auch noch im HSV-Trikot spielen sehen.
Ja, ich sag ja, HSV in Köln.
Auch in der damals neuen AOL-Arena hieß sie dann ja wahrscheinlich.
Ja, Ja, du bist zwischendurch so leise.
Ich bin zu leise. Okay.
Weiß ich nicht.
Entschuldigung.
Kevin, ist draußen der Ton in Ordnung? Kann man Jürgen ständig hören?
Immer wenn er spricht, kann man ihn hören.
Ja, sagt er. Okay, alles klar. Ich habe ein bisschen Angst, weil letzte Woche, da muss ich mich an dieser Stelle auch nochmal für entschuldigen, war bei unserer YouTube-Show leider der Ton beschissen. So kann man es ruhig mal ausdrücken. Das war nicht gut, das ist nicht unser Anspruch. Das wird das nächste Mal wieder besser werden. Und deswegen hoffe ich, dass das heute auch klappt. Wir ziehen es durch mit gutem Ton, hoffe ich zumindest. Ich soll Sebastian grüßen. Der war nämlich mit seiner Frau, deren Namen ich nicht weiß, und seinen beiden süßen Töchtern Elisa und Sophia am Sonntag bei den Amateuren.
Ja.
Und da hat er mich angesprochen und ist großer Freund des Podcasts. Und ich weiß nicht, ob es Elisa oder Sophia war, aber die eine von den beiden, die war noch so klein, die saß auf dem Schoß. Und dann habe ich die andere gefragt, die strahlte aber auch über das komplette Gesicht. Und hat es dir gefallen? Ja. Ja. Ich denke, die kommt nochmal zu den Amateuren. Die haben ja wenigstens tollen Fußball gespielt. Hast du es gesehen? Nein, du hast ja gearbeitet.
Die haben, da war der Kollege, habe ich nicht gesehen, aber die haben auch 1-0 gewonnen.
Ja, die haben aber 2-0 oder 3-0 gespielt.
Na gut.
Eigentlich.
Ja.
War schon gut.
Wir haben die Profis gespielt, 1-0 gewonnen und gespielt haben sie. Was sagst du? 0-0, 0-1, 1-2?
Boah, das ist eine miese Frage jetzt. Das ist eine miese Frage. Ich würde sagen, Sie haben 1-1 gespielt.
Mhm.
Stimmst du mir zu?
Ich fände, ein Unentschieden wäre fast noch schmeichelhaft gewesen. Hätten sie gut mitleben können.
Ja, das ist richtig. Das
Wenn
ist
man
richtig.
Sich die Anzahl der Chancen, ja. der klaren Chancen vor Augen führt, dann war völlig überraschend der 1. FC Köln die torgefährlichere Mannschaft bei einem Spiel im Dortmunder Stadion.
Mhm. Ich habe ein bisschen Angst um den Ton, weil Wirklich? Das nicht so ist wie sonst. Ja, aber
Was
wir ziehen
es
gerade durch.
Also ich höre mich ein bisschen weniger selbst auf dem Ohr, aber... Ich spreche ganz normal, der Pegel schlägt doch auch aus hier.
Ja, Pegel schlägt aus, aber das heißt nichts. Wenn okay. das wieder so schlecht sein sollte, dann ist aber hier zappenduster. Dann,
ja, dann ja. machen wir nur noch Tonaufnahmen im Dunkeln.
Ja, dann bringe ich mein eigenes Gerät hier mit und dann... Ich habe ja das Gleiche. Das ist ja extra für Podcasts konzipiert worden. Vielen Dank an die Firma, die das konzipiert hat, deren ja. Namen wir jetzt nicht nennen, aber das ja. Ding heißt Roadcaster. Es ist gang und gäbe im mhm. Podcast-Business. Das ist super mit zu arbeiten und ja... Ich weiß gar nicht, seit wann wir das haben. Haben wir jetzt schon einige Jahre tatsächlich.
Ja, schon Jahre. Doch, doch.
Ja.
Das kommt
letzte
mir bekannt
Woche
vor, das
übrigens.
Gerät. Ich kann es sogar fast bedienen.
Ja, letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist der BVB-Podcast der Ruhrnachrichten 7 Jahre alt geworden.
Krass.
Ja, 7 Jahre.
Das gibt mir das ungute Gefühl, dass ich in der Zeit auch 7 Jahre älter geworden
ja,
bin.
Ja, das ist richtig, ja. Gefühlt, sagen andere, sind sogar 10. Man weiß es nicht, aber der BVB-Podcast an sich... Nur 7.
Ja, stark.
Ja. Aber du machst einen genauso fitten Eindruck wie damals.
Ja, bin ich auch.
Ja?
Mhm.
Vielleicht bist du sogar entspannter, weil deine Kinder älter geworden sind. Das ist auch der Vorteil. Deine Kinder sind auch in der Zeit 7 Jahre älter geworden.
Ja. Das ist treffend.
Ja. Das habe ich komplett auf den Punkt gebracht. Ist aber entspannter. Wobei mit so pubertierenden Kindern...
Die Themen verändern sich.
Die Themen verändern sich. Der Streit bleibt der gleiche, aber die Themen verändern sich. Ja, schön.
Ja, ja. Doch, doch. Es ist... Immer schön, es ist auch eine neue Herausforderung, das ist ja auch wichtig und gut so.
Ja, musst du dich da groß umstellen, weil die sind ja alterlich so auseinander, die Jüngsten, die haben glaube ich noch das, die alten Sorgen, sage ich jetzt mal, mhm. und der Ältere jetzt schon die neuen.
Ja, das ist so. Und die Punkte, über die man diskutiert, sind natürlich dann irgendwann andere. Und die Herausforderung ist glaube ich tatsächlich so fair, offen und klar zu kommunizieren und immer den richtigen Ton zu treffen. Und dabei meine ich gar nicht mich, sondern manchmal auch den Heranwachsenden.
das glaube ich auch.
Ja, und da muss man einfach sauber miteinander bleiben. Und das ist eine Aufgabe für alle Seiten.
Sehr schön. Sehr, sehr schön formuliert, ja. Okay, alles klar. Wie alt ist er?
13.
13. Oh, ist natürlich mittendrin. Ja. Na gut, alles klar.
Wie war das bei dir so in der Pubertät? Du warst pflegeleicht, oder?
Ich glaube, ich war tendenziell, wobei, Moment, meine Eltern gucken das, ich sage nichts. Ich war aber
Der Sascha
Kind,
war froh, wenn er Panini-Bilder geschenkt bekommen hat und dann
nein,
hat er
jetzt,
den ganzen
ach, nein,
Tag
jetzt habe ich was zu Hause vergessen, scheiße.
Ja, siehste.
Ah, man kann auch jetzt die Ruhrnachrichten haben, ein Dortmund-Panini-Album rausgebracht. Das werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Überragend.
Gute Investition.
Ja. Das sieht schon geil aus. Weiß nicht, sind wir da vom Podcast auch drin?
Von mir wurden auf jeden Fall keine Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich meine Bildrechte da irgendwie abgetreten habe oder sonst was.
Auf jeden Fall, ich werde mir das auf jeden Fall zulegen. Habe ich jetzt schon Bock drauf. Wir können ja tauschen. Doppeln, wenn du Dirk doppelt hast. Ein Dirk ist wie viel Gröger wert?
Bei der Arbeit oder als Panini-Tauschbild?
Nee, als Panini-Tauschbild.
Ach, ich weiß nicht, welche seltener sind, ehrlich gesagt. Ich vermute, die sind alle in ähnlicher Auflage erstellt worden.
Ja. Das sind die Ukrainer oder Saudis bei den Turnieren, ja, wo man immer 20 Stück von hat und man wird die nicht los?
Könnte sein. Ladenhüter.
Ah, fantastisch. Großartig. Ja, das hast du jetzt gesagt mit Ladenhüter. Ich habe
dass die so aufgedruckt sind wie
die Ukrainer oder die Saudis.
Aber es war ja wirklich immer auffällig, dass es von manchen halt so viele gab und man ständig in jedem Paket, das man öffnet, irgendwie einen Spieler von so einer Mannschaft hat, die eigentlich eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat.
Ich würde sagen, das goldene Bild, das Wappen, das immer mehr wert ist, wo man bestimmt 5 Spieler für bekommen hat, früher immer auf dem Schulhof, das bei uns Kevin Kiska.
Das Glitzerteilchen.
Ja, das Glitzerteilchen. Doch, genau. Doch.
Kevin ist der Glitzersticker.
Daumen hoch macht er. Ja. Alles klar. Komm, jetzt übers Spiel.
Ja. Bisschen blau. Wir waren doch schon beim Spiel.
Ja, wir waren beim Spiel, aber da fiel mir dann auch irgendwie die Nummer mit deinen Kindern ein und dann mit dem Panini-Album, was ich leider vergessen habe. Ich habe nämlich so ein Panini-Buch aller Weltmeisterschaften bis 2002, glaube ich. Also das wollte ich mitbringen, um dann zu sagen, hier, wir haben jetzt auch ein Panini-Album zur Stadt Dortmund. Aber ist auch egal. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ich denke, sie haben 1-1 gespielt. Du hast gesagt, sie können sich auch dafür bedanken, dass es am Ende dann auch noch ein Sieg war.
Habe ich nicht gesagt, aber hätte ich gesagt.
Ja, genau, hätte es jetzt gleich gesagt, wenn ich dich gefragt hätte, ob Kobel nicht überragend gespielt hat. Und Mats
dafür
Hummels
ist er ja da.
Hat überragend gespielt.
Mats war richtig gut.
Und Mahlen hatte Glück, dass er nicht ausgewechselt wurde.
Ja.
Hat dann noch die Bude gemacht, wobei ich ihn generell sehr engagiert fand. Er hat nicht den besten Tag offensiv gehabt. Er hat am Ende aber die Bude gemacht. Er hat den Mut gehabt, auch ins Dribbling zu gehen. Und auch wenn er mal hängen geblieben ist, was nicht nur einmal passiert ist, ist er wieder ins Dribbling gegangen. Das ist auch eine Stärke. Ich glaube, das wäre vor einem Jahr noch anders gewesen übrigens. Und er hat natürlich auch Glück gehabt bei dem Tor selber. Das ist aber egal. Sie hatten ja durchaus noch andere Möglichkeiten. So ist es nicht. Aber trotz der Tatsache, dass sie insgesamt natürlich die spielbestimmende Mannschaft waren und verhältnismäßig dominant, finde ich, dass der 1. FC Köln das so gut gemacht hat in Dortmund wie seit Jahren nicht taktisch. Sie haben das sehr clever gemacht und was der große Unterschied war, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, normalerweise, wenn der FC in den letzten Jahren hier gespielt hat, dann war schnell der Ball wieder weg. Diesmal haben sie 5, 6, 7 Sekunden länger den Ball gehalten, zumindest war das so mein Eindruck im Stadion. Und das hat es den Dortmundern ganz schwer gemacht, auch in diese Gegenkontersituation zu kommen. Die gab es eigentlich gar nicht über 90 Minuten.
Ja, ich glaube, wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, hatte der BVB eine Ballrückeroberungszeit. So was wird ja inzwischen alles gemessen. Ich glaube, die lag irgendwo so zwischen 12 und 13 Sekunden. Die der Kölner lag natürlich irgendwie bei 25 Sekunden, weil der BVB lange im Ballbesitz war und den Ball in ungefährlichen Räumen, ganz viel in ungefährlichen Räumen, irgendwo an der Mittellinie, hinten an der Außenlinie, immer hin und her und quer gespielt hat. Da kann man natürlich auch schwierig einen Ball erobern. Aber ich würde sagen, ja, Dortmunds hoher Anteil an Ballbesitz war ja vor allem auch eine Scheindominanz, weil sie nicht wirklich damit was Gefährliches anstellen konnten. Positionierung war nicht gut, schon im Spielaufbau von den Innenverteidigern über die 6, das Zentrum war nicht gut genug besetzt. Dann ging es auf die Flügel von links nach rechts und wenn der Ball dann da mal war, kam von Riasson wieder der nächste Rückpass und vorne kein Durchbruch, dann gab es keine Läufe in die Tiefe, zu wenig Kreativität, ein bisschen angezogene Handbremse. Die Positionierung war nicht gut, dann gab es einfach auch aus der rund um Sebastian Haller, so muss man es vielleicht formulieren, ja, wenig Ballkontakte, wenig Spielmöglichkeiten, weil der richtig gut abgemeldet wurde von der Kölner Innenverteidigung. Und so war es eine ziemlich zähe Angelegenheit. Haben aber auch alle BVB-Spieler und Verantwortlichen genauso gesehen und sich tatsächlich mit mir die Frage gestellt, wie kann das denn sein? In Vorbereitungsspielen wirkte da viele schon viel flüssiger, viel automatisierter. Und jetzt ging es, abgesehen von dem Pokalspiel bei einem Viertligisten, jetzt zur Sache. Und plötzlich war es auch mindestens eine Klasse, wenn nicht zwei Klassen schlechter, was der BVB da angeboten hat mit dem Ball.
Tja, und wie haben Sie diese Frage beantwortet?
Ja, ein Mix aus allem. Selber nicht gut gemacht. Julian Brandt hat es schön formuliert und gesagt, haben uns ein bisschen dusselig und blöd angestellt. Ich glaube, das stimmt. Es war einfach zu kompliziert und Edin Terzic hat es bemängelt, es gab Vorgaben, wo Spieler zu stehen haben, welche Räume zu besetzen sind. Das hat nicht geklappt, beziehungsweise hat die Mannschaft nicht umgesetzt. Vielleicht war es auch nicht das beste Konzept, muss man auch mal hinterfragen. Und Köln ist natürlich auch relativ stringent und klar gemacht, denn ne, die hatten ihre Viererkette klar positioniert, die hatten davor ihre Reihe aufgezogen, konnten das Zentrum wirklich dicht machen. Das ist ihnen gut gelungen und wenn es auf außen mal brenzlig wurde, haben sie es auch schnell geschafft, da zu doppeln. Und weil Dortmund dann zu langsam war und nicht in die Beschleunigungsmomente gekommen ist, zu selten auch im Zentrum aufdrehen konnte, um mal Gefahr herauf zu beschwören und die Abwehrspieler vor Entscheidungen stellen zu müssen, hat das dann alles nicht wirklich flüssig ausgesehen.
C hast du eben gesagt, das ist ein gutes Wort. Es war wirklich zäh. Also da war auch irgendwann eine gewisse Ungeduld auf der Tribüne. Es gab zwischendurch auch Pfiffe tatsächlich. Also das finde ich interessant. Es gab insbesondere ja dann in der Rückrunde gefühlt so eine Art Schulterschluss wieder zwischen den Fans und der Mannschaft, weil das in der Hinrunde teilweise auch nicht mit anzusehen war. Und dann in der Rückrunde war auf einmal eine ganz andere Einstellung auch. Und ich glaube, dass das die Fans sehr honoriert haben. Und dann gab es natürlich diese tollen Szenen nach der verpassten Meisterschaft im Spiel gegen Mainz damals. Und dann fand ich es schon erstaunlich, wenn man dann bei einem Regionalligisten mal eben locker flockig 6-1 gewinnt im DFB-Pokal, dass eine Woche später der Anspruch der Leute schon so hoch ist, dass sie zwischendurch dermaßen unzufrieden sind, weil es ist ja nicht so, dass die Mannschaft es nicht probiert hätte. Also sie hat an dem Tag auch gegen einen Gegner gespielt, der einen sehr guten Tag hatte. Das ist das eine. Und du hast ja gerade auch gesagt, selber hatten sie nicht den besten Tag. Das mag auch alles mal vorkommen. Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dann auch während und nach dem Spiel, die haben dann gesagt, ja, teilweise wirkt es immer noch so ein bisschen wie gelähmt noch von dem Mainz-Spiel. Und zwar nicht von dem Pokalspiel von der Woche, sondern von dem Spiel von vor ein paar Monaten.
Ich weiß nicht, ob das direkt in den Köpfen noch eine Rolle gespielt hat. Ist ja schon eine Weile her, aber natürlich war es das erste Bundesligaspiel wieder im eigenen Stadion. Ich glaube, dass dann tatsächlich der Switch von Vorbereitungsspiel, ne, wir müssen das ernst nehmen, es kommt jetzt aber nicht unbedingt darauf an, hin zu dem ersten Wettkampfspiel, das dann wirklich entscheidend ist, gegen einen Gegner, der auch wirklich die Truppenmannschaft vor Herausforderungen gestellt hat, dass die Sorge vor Fehlern oder die Angst, was falsch zu machen, durchaus da war und dass man die auch spüren konnte. Pfiffe habe ich zur Pause ein paar gehört und Mitte der zweiten Halbzeit noch mal mehr, als dann wieder irgendwie der x-te Rückpass gespielt wurde, weil einfach vorne kein Weg war oder keine Anspielstation sich gefunden hat. Die Erwartungshaltung ist natürlich immens. Das darf sie auch sein. Die Ansprüche sind ja auch aus dem Club selbst heraus formuliert. Wir wollen in die Meisterschaft mitspielen, hat Hans-Joachim Watzke gesagt und die Spieler sagen ja, wir wollen nicht schlechter werden als im Vorjahr. Sprich, wenn man Zweiter ist und ein Tor nur fehlt, dann muss man halt das eine Tor mehr schießen und Erster werden. Wenn denn das eine Tor dann reichen würde. Und ja, gleichzeitig gibt es natürlich auch die analytische Seite, was so die Physis anbelangt, die Spritzigkeit, die ist nicht am ersten Spieltag komplett da. Ja, das ist dann leichter, wenn man wie die Kölner gegen den Ball viel arbeiten kann, laufen kann. Die sind 7 Kilometer mehr gelaufen, mussten aber natürlich auch viel, viel mehr verschieben.
7 Kilometer ist aber ordentlich.
Ja, ist eine Menge. Die waren bei 123 oder sowas. Ist am ersten Spieltag schon richtig gut. Also die Müdigkeit, die Steffen Baumgart nach dem Pokalspiel am Montag dann bei seiner Mannschaft am Samstag schon vorausgeahnt hatte, die hat sich dann nicht wieder gefunden. Und der Formaufbau ist ja so, dass du jetzt nicht am ersten Spieltag bei 100% bist, sondern brauchst die Wettkampfpraxis, um diese Spritzigkeit zu bekommen, um wirklich auch Gedanken und Handlungen schnell in den Aktionen zu sein und das auch wirklich auf den Platz zu bringen und sich dann langsam dem Leistungslimit zu nähern. Von daher sind die ersten 3 Spiele in Anführungsstrichen noch Vorbereitungsspiele, um auf das mögliche Maximum zu kommen. Und nach der Länderspielphase Anfang September geht es dann erst richtig los. Dann allerdings auch Schlag auf Schlag und bis dahin muss die Mannschaft dann auch wirklich frisch und fit sein.
Das Spiel gegen Bochum kommende Woche ist das Perfekte, um vielleicht genau das zu zeigen, dass es da eine Weiterentwicklung gibt. Wird wieder ein Gegner sein, der sehr tief stehen wird, der die Räume dann eng macht und der beißt und kämpft, aber nicht im Ansatz, meiner Meinung nach, zumindest auf dem spielerischen Niveau des 1. FC Köln. Von daher wird das sehr interessant, ob Dortmund dann in die Gegenkontersituationen kommt.
Mhm. Ja, sie hatten wenig hohe Balleroberungen. Ne? Ja. Da hat Tessic hat das umgestellt ja im Laufe der vergangenen Saison. Teilweise hat es richtig gut funktioniert. Wenn klar ersichtlich ist, dass man den Ball nicht schnell erobern kann, ziehen sie sich ja so bis, sag mal, 20 Meter gegnerischer Hälfte, da stehen dann die beiden, die vorne anlaufen sollen. Das allerdings wirkt dann, also das Mittelfeldpressing, würde ich es mal nennen, wirkt dann allerdings oft so unkoordiniert und so harmlos vorgetragen und unentschlossen durchgezogen, dass es auch dem 1. FC Köln und anderen Gegnern leicht gelingt, dann irgendwann einen freien Spieler zu finden, links oder rechts auf dem Flügel und nach vorne zu spielen. Also wenn die Dortmunder im Gegenpressing den Ball erobern können, haben sie da ihre guten Szenen. Wenn sie aus dem statischen Vortracking quasi heraus agieren müssen, da ist noch viel Luft nach oben, auch taktisch.
Ich fand, also ich will nicht immer auf ihm rumhacken, das ist auch ein bisschen blöd, aber man hat auch schon gemerkt, die Bindung von Marco Reus zum Spiel, die war schon in Mainz nicht die allerbeste vor einer Woche. Und jetzt fand ich es auch gegen Köln schwierig.
Ja, ihr habt es gesehen bei den Hörerfragen, was die User da uns geschickt haben. Die haben sich doch ein bisschen auf ihn eingeschossen. Auch bei ihm, glaube ich, ich habe jetzt da viele Vorbereitungsspiele gesehen, auch während der USA-Reise etc., hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass dieser Aha-Effekt, so die Binde ist weg, ich kann jetzt befreit aufspielen und stehe sogar in der Startelf und kann hier jetzt ein bisschen zaubern und tun und machen. Dieser Ballast, den er vermeintlich abgeworfen hat, hat noch nicht zu dieser Leichtigkeit geführt, die man sich dann in der Folge davon versprochen hat vielleicht. Und beim Umschalten, Umschaltspiel, da ist es halt cool, wenn man so einen Drehmoment hat wie ein E-Auto und nicht wie ein Diesel. Und dementsprechend sieht das dann bei ihm manchmal nicht so glücklich aus.
Das finde ich nett formuliert, ja.
Vielleicht auch ein Turbodiesel.
Turbodiesel, ja. D-Zug. Und ICE, so kann man es auch vergleichen. Wobei, das ist in Deutschland immer so die Frage.
Da, mit Vergleichen mit der Deutschen Bahn tut man selten
irgendjemanden Gefallen mit.
Ja, richtig.
Schön.
Aber du hast mich verstanden.
Ja, ich habe dich verstanden. Ja, es war insgesamt keine gute Leistung. Jetzt hat man aber mit Bochum und Heidenheim zwei Gegner, die werden bis zum Saisonende darum spielen, in der Liga zu bleiben. Bei Heidenheim habe ich sogar die Befürchtung, in Anführungsstrichen, dass sie es nicht mal bis zum Saisonende tun werden. Bei Bochum gucken wir mal. Die haben 5-0 in Stuttgart verloren. Also gibt keine Diskussion. Zwei Siege in diesen Spielen, absolute Pflicht. Dann ist erstmal wieder diese unsägliche Pause. Und dann haben wir nochmal ein bisschen was vor uns. Also
ja, du brauchst einfach 9 Punkte aus diesen ersten 3 Spielen. Und Mitte September wird auch keiner mehr fragen, ob das jetzt gegen Köln glanzvoll oder nicht war.
Das wird nach Kölns, dem Sieg in Bochum schon keiner mehr fragen.
Köln zu Hause, Heidenheim zu Hause, Bochum auswärts, 9 Punkte. Und dann musst du nicht der Musik hinterherhecheln, wie Edin Terzic es formuliert hat. Denn ich habe mir das nochmal vor Augen geführt und nachgeschlagen. Nach 10 Spieltagen hatte der BVB vor einem Jahr 16 Punkte. Also 10 Spiele, 5 Siege, ein Unentschieden, 4 Niederlagen. Ja. Das ist natürlich wenig. Dann gab es zum Ende der ersten Saisonhälfte dann noch die beiden Auswärtsniederlagen in Wolfsburg und Gladbach. Und dementsprechend war es dann auch nur Platz 6 zum Winter. Aber tatsächlich war der Start wirklich nicht gut, weil eben 4 Niederlagen aus 10 Spielen, das schon hab ich. Und von den 5 Siegen war dann, glaube ich, 4x1-0 dabei. Und dieses langsame Herantasten könnten wir jetzt gerne ein bisschen beschleunigen.
Schön war es nicht. Schön war es auch gegen Köln nicht. Aber ja, am Ende 3 Punkte. Einige Leute, die mir dann auch geschrieben haben, haben geschrieben, ja, im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, das ist ja auch relativ egal. Es war das erste Saisonspiel, 3 Punkte ist alles, was zählt. Mund abputzen, abwischen, weitermachen und fertig.
Sie müssen sich steigern und das Gute ist, sie können sich auch noch steigern.
Ja, also wenn sie sich nicht mehr steigern können, dann haben sie ein Problem.
Genau.
Das liebe Geld ist jetzt unser Thema.
Oha.
Freue mich darüber, mit dir zu plaudern. Bist du auch federführend für die Kriegskasse bei euch zu Hause?
Boah, nee, teils, teils. Das,
teils, teils, ja.
Ja, da sind wir relativ entspannt miteinander.
Du bist aber hier bei uns der große Finanzexperte.
Ja, groß weiß ich nicht. Ich wurde irgendwann dazu getrieben, weil es sich keiner sonst so richtig da bemüßigt fühlte oder zuständig fühlte.
Und gesagt, oder Lust drauf hatte, hä?
Ja, ich gucke mir das mal an und alles verstehe ich nicht. Viele Wörter aus den Bilanzierungspamphleten hier sind für mich auch immer noch schwer zu verstehen, aber ich glaube, ich habe einen Eindruck davon, was da drin steht und was das bedeutet.
Du hast sogar eine Mappe mitgebracht. Können die Hörer natürlich jetzt nicht sehen. Alle, die bei YouTube reinschauen, so sieht sie aus.
Das ist so ein Handout, ne, für die Bilanzpressekonferenz.
Ein Handout.
Und da stehen dann die wichtigsten Posten drauf.
Okay, spannend.
Ja.
Das heißt, wir haben die Zahlen exakt vor uns. Was sind aus deiner Sicht die allerwichtigsten?
die wichtigste. Borussia Dortmund hat einen Überschuss erwirtschaftet im vergangenen Geschäftsjahr, also die Saison 22/23, 9,5 Millionen, knapp 10 Millionen. Das ist ein ganz wichtiger Turnaround, weil die Verluste aus den Jahren zuvor von Corona geprägt sich auf über 150 Millionen Euro belaufen hatten. Und da jetzt wieder schwarze Zahlen schreiben zu können, ist gut und richtig und wichtig. Der zweite Punkt, der bemerkenswert ist, transferbereinigt hat der BVB 418 Millionen Euro umgesetzt. Das ist Vereinsrekord. Es gab schon mal inklusive Transfers einen höheren Wert als die 515 jetzt. Das gab mal 2017/18, vor allem durch Transfers dann getrieben, 540 Millionen Euro dann in der Bruttokonzern-Gesamtleistung, so drückt es der Club aus. Ich glaube, diese Wortkreation geht auf Thomas Tress zurück. Da geht es dann um die Bilanzierung. Dürfen Transfers da zugerechnet werden oder nicht? Transfer bereinigt, also ohne Transfers, wirklich nur das, was der Club aus eigenem Tun erwirtschaftet und umgesetzt hat. Hat es einen Rekord gegeben, inklusive Transfers, die halbe Milliarde geknackt. Das ist auch gut. Und eine spannende Zahl, glaube ich, die man auch nochmal hervorheben kann und muss, oder eine von mehreren, aber die ich jetzt mal nennen möchte, Sponsoring. Von 126 nochmal rauf auf 142 Millionen. Das in schwierigen Zeiten in der Wirtschaft, in konjunkturell schweren Momenten hat es Borussia Dortmund geschafft, seinen Partnern noch viel mehr Geld aus den Rippen zu leiern oder neue hinzugewonnen, um da nochmal eine deutliche Steigerung zu haben. Ich weiß, dass es vor gar nicht allzu langer Zeit noch hieß, wir müssen jetzt endlich mal die 100 Millionen knacken, und jetzt steuert man schon auf die 150 zu. Also in diesem Bereich hat der BVB viel gearbeitet und offensichtlich auch viel richtig gemacht.
Das sind ja fast 10% mehr.
Ja, und wenn man es dann über 2-3 Jahre sieht, ist es über 50% mehr. Ja, also da die Einnahmen von Firmen, Partnern, Sponsoren, Konzernen, was auch immer, steigen beachtlich. Zeigt, dass Borussia Dortmund immer noch eine große Strahlkraft hat, eine große Anziehungskraft auch für potente Geldgeber, und da offensichtlich sich auch so gut aufgestellt hat und so gut verhandelt, dass sich das richtig lohnt.
Und das zeigt ja auch, dass Carsten Kramer da einen ziemlich guten Job macht.
Mit seiner Abteilung, das muss man so sagen, ja.
Ja, okay. Was kannst du uns sagen über Gewinnverlust? Denn viele wollen natürlich wissen, nach der Zeit mit der Pandemie, da wurde ja damals gesagt, wir müssen schauen, dass das alles wieder in die richtige Richtung geht. Geht es mittlerweile in die richtige Richtung? Ja, wenn man dir gerade kurz zugehört hat. Und was kannst du uns konkret sagen, was den Gewinn angeht? Gab es überhaupt einen Gewinn? Das ist ja auch das Entscheidende.
Ja, der Überschuss ist ja da, wird verrechnet mit den Verlusten aus den vergangenen Jahren. Deswegen keine Dividende, die ja sonst die Geschäftsführung der Hauptversammlung zur Abstimmung vorschlagen würde. Macht man nicht. Ist auch, glaube ich, ja im ersten Jahr, wo man einigermaßen wieder überm Strich landet, jetzt auch noch nicht zwingend erforderlich. Bis zur Corona-Zeit gab es 6 Cent pro Aktie damals immer. Das war nicht üppig, aber okay. Werden die Aktionäre noch ein Jahr lang drauf warten müssen. Ich habe den Faden verloren. Ich wollte anschließen mit Wachstum. Also ne, der BVB ist auf einem klaren Wachstumskurs. Macht das redlich. Hans-Joachim Watzke hat gesagt, die Jahre der Finsternis liegen hinter uns, und hat auch gesagt, wir haben geliefert. Heißt, man ist mit den Zahlen zufrieden in der Geschäftsführung, und das kann ich auch nicht in Abrede stellen. Das Wachstum ist da, es geht voran, weil der BVB das Geld selbst verdienen muss und kein Konzern oder sonstigen potenten Geldgeber im Hintergrund hat, müssen sie halt ihre Kohlen auch selbst verdienen. Tun sie. Dadurch werden sie größer, können größere Sprünge machen. Heißt aber auch, da gibt es in Deutschland und auch in Europa Clubs, die haben noch mehr Geld zur Verfügung, die bekommen noch mehr Kohle zugeschoben. Und das Wachstum, das Borussia Dortmund hat, wird nicht dazu führen oder dafür reichen, diese Lücken zu schließen, sondern im Zweifel verdienen die Engländer halt nicht nur einmal mehr Geld, sondern in jedem Jahr mehr Geld, und das deutlich mehr Geld. Und die Lücke wird damit eher vielleicht noch größer. Gleichzeitig kommen in der Bundesliga Leverkusen, Leipzig angerauscht. Das muss man auch so deutlich sagen. Die haben natürlich mit Bayer und Red Bull im Hintergrund die schlimmen Jahre ein bisschen besser verwunden vielleicht als der BVB, der das Defizit, das da war, vor allem durch die Kapitalerhöhung und durch den durch die Verwendung der Reserven dann ausgeglichen hat. Und ja, die investieren ja kräftig. Wir sehen es sportlich auf dem Rasen, dass sie da gute Spieler dazugeholt haben in beiden Clubs und sicherlich das jetzt nicht in Stein gemeißelt sehen, dass Borussia Dortmund die Nummer 2 ist im Land.
Fun Fact, am Wochenende hat RB Leipzig verloren.
Richtig. Ja, gut. Aber gegen Bayer Leverkusen.
Ja, Mensch, Jürgen.
Das war ein richtig gutes Fußballspiel.
Ja, das war tatsächlich ein gutes Fußballspiel. Ich habe nicht alles davon gesehen, aber das
war schon
ein
richtig gutes
sein.
Niveau. Was will ich noch sagen dazu? Ja, Watzke hat nochmal betont, dass es natürlich weiter Teil des Geschäftsmodells bleiben wird und muss leider auch, dass man immer wieder Spieler verkaufen muss, in die aktuelle Bilanz reingeflossen sind, beispielsweise Haaland und Akanji. Jude Bellingham wird erst in der nächsten Bilanz auftauchen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Ein Game Changer, will ich es mal nennen, dürfte dann aus ökonomischer Sicht sicherlich die reformierte Champions League sein, von der sich der BVB so, ja, so 35, 40 Millionen mehr versprechen kann ab der kommenden Saison, also ab 24, 25. Das heißt, man kann sich schon mal einen richtig guten Spieler mehr kaufen. Oder eben verliert einen richtig guten Spieler weniger.
Das ist vielleicht mal das Entscheidende, damit man damit Kontinuität weitermachen kann und nicht jedes Jahr seinen besten Spieler verliert, wie das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Ja, im Endeffekt muss man sagen, die Arbeit, die Watzke und Co. in den Jahren vor der Pandemie geleistet haben, war zumindest finanziell so gut, dass man kurz nach dieser Geschichte, also so lange ist das ja noch gar nicht her, tatsächlich in der Lage ist, jetzt zu sagen, ist alles in Ordnung. Also nicht perfekt, das wird wieder kommen, dass man nah an dieses Perfekt rankommt. Logischerweise nie perfekt, aber man war jetzt relativ lange von perfekt ganz weit entfernt. Jetzt ist es in Ordnung und gut und jetzt wird es auch wieder besser.
Ja, also gut würde ich unterstreichen, auf jeden Fall. Teilweise sogar sehr gut. Zwei Sachen, die ich noch anmerken muss, der Vollständigkeit halber, gäbe es vielleicht auch noch mehr, aber zum einen interessanter Punkt Auslandsvermarktung, da ist es ja ein großes Streitthema oder eine große Aufgabe und Herausforderung für die deutsche Fußballliga. Da sind die Einnahmen auf die Hälfte geschrumpft, auf nur noch 15 Millionen, es waren mal 30 Millionen, ist natürlich Geld, das fehlt. Und der BVB, der ja schuldenfrei war, hat Verbindlichkeiten aufgenommen, um beispielsweise den Anbau in der Westtribüne zu finanzieren. Da geht es um Catering, um die neue Großküche, Events, die damit bestückt werden können, wie die Spiele natürlich etc. pp. Macht man für sich selbst, für das Stadionjubiläum im kommenden Jahr, dann für die Euro. Das soll so im nächsten Frühjahr fertiggestellt werden. Und da hat der Club gesagt, ja, dafür nehmen wir dann ein bisschen Geld mal auf und finanzieren das damit. Das wieder einzuspielen sollte dann allerdings nicht das große Problem sein.
Das glaube ich auch, dass das wieder eingespielt wird. Man kann natürlich dann auch, weil man vielleicht besseres Essen bieten kann, auch die Preise in den Logen erhöhen und so weiter und so fort. Also es wird schnell wieder reinkommen.
In den Logen können Sie das gerne machen, das ist kein Problem.
Ja, ach so. Muss man mittlerweile im Medienzentrum das Essen bezahlen? Ich denke nicht.
Nein.
Ja. Was gab es am Wochenende?
Es gab einmal Pasta und einmal Reis mit einem veganen geschnetzelten Stroganoff, sowas glaube ich sollte das
veganes
sein.
Geschnetzeltes?
Ja, so Veggie, Tofu Stroganoff oder so.
Ah, ja.
Soja-Stroganoff. Okay. War gut, war okay.
Ja? Du hast das vegane Geschnetzelte gegessen?
Das habe ich gegessen, ja.
Okay. Kröger nicht, ne?
Ich glaube, der hat alles gegessen.
Der hat alles also gegessen, was da war.
Von allem probiert. So.
Also, ja, okay, alles klar. Sollen wir zu den Hörerfragen übergehen oder hast du zum Thema Finanzen noch was zu sagen?
Ja, was ich vielleicht mitgeben kann aus meiner Warte, das ist jetzt meinungsgesteuert, der BVB muss natürlich wachsen und größer werden, ist allerdings auch quasi dazu verpflichtet, weil andere Clubs noch größer, schneller größer werden, mehr Geld zur Verfügung haben, weil der Fußball immer mehr als Spielwiese für irgendwelche Milliardäre, Scheichs etc. ja auch genutzt wird. Was mit Saudi-Arabien passiert, muss man mal gucken. Ne? Inzwischen bewerben sich ja fast die Spieler und die Clubs, dass die da nochmal einen Transfer machen können, für die Clubs zum einen A, um sich mal gesund zu stoßen und für die Spieler, um sich eine goldene Nase zu verdienen. Also das in sich schon schiefe System in der Bundesliga, aber auch erst recht international, wird noch weiter auf die Probe gestellt und noch weiter die Clubs zwischen Armen und Reichen, zwischen denen, die an die Töpfe rankommen und denen, die von der Hand in den Mund leben müssen, noch weiter auseinander driften lassen und ja, ganz grundsätzlich ist da, glaube ich, der BVB, wenn er auf sich schaut, auf Kurs. Das ganze System ist sicherlich längst nicht mehr in der Balance.
Ganz interessant, eben hast du mit dem Kollegen David Döring über Alain Saint-Maximin gesprochen. Also er hatte erwähnt, dass der jetzt wahrscheinlich nach Saudi-Arabien geht, oder ist er schon gegangen?
Ja, das war doch, war das nicht dieser Wechsel von Newcastle, der ja Newcastle Sponsor sind und dann mit einem teuren Transfer zurück nach Saudi-Arabien quasi ihr Financial Fairplay, also ihre Transferbilanz ausgleichen können. Und dergleichen mehr. Also Auswüchse gibt's mehr als genug, leider. Und das Fairplay ist natürlich längst keins.
Ich hörte, dass die saudische Liga bei der UEFA anfragen möchte, ob der Meister in der Champions League spielen kann.
Mhm. In der Handball-Champions League.
Nee. Nee. Hör mal bitte damit auf. Nein.
Ja.
Also irgendwann werden sie eine Mannschaft bzw. einen Meister in Saudi-Arabien haben,
ja,
der sportlich wahrscheinlich in der Champions League zumindest mal um die K.O.-Phase mitspielen kann.
Und dann sollen die eine Wildcard bekommen quasi.
Nein, weil sollen
alle,
sie nicht.
Weil alle Saudi-Arabien so toll finden
plötzlich. Wenn es nach mir geht, natürlich nie und auf gar keinen Fall. Und ich glaube, alle Fans in Europa sehen das genauso.
Weißt du, was ich machen würde?
Nein.
Die saudi-arabische Frauenmeistermannschaft, die würde ich in der Frauen-Champions League mitspielen lassen.
Ja.
Damit sich da mal was tut.
Ja.
Ja, also ne, die Vorbehalte gegenüber diesem Land, in dem vieles nicht so läuft, wie wir uns das wünschen und vorstellen, dürfen durch so ein Sportswashing einfach nicht an die Seite geschoben werden. Das galt für Katar, das galt für China, das gilt genauso für Saudi-Arabien. Und da lass uns wachsam bleiben und schauen, was da passiert.
Wobei, fairerweise, ich möchte das nicht entschuldigen und finde es auch nicht gut, wie es da generell vonstatten geht, ist ja ganz klar. Mittlerweile gibt es Verbesserungen, sagen wir es mal so. Also es gab Zeiten, das ist auch noch gar nicht allzu lange her, da durften Frauen gar keinen Führerschein machen in Saudi-Arabien. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, wenigstens da gibt es kleine Schritte nach vorne. Die Schritte sind sehr, sehr klein und in großen Abständen. Wir werden es nicht mehr erleben, dass es eine Kultur ist wie in Europa. Vielleicht kann man das aber auch generell nicht erwarten, weil es eine eigene Kultur.
Die müssen ja nicht europäisch werden, nein, aber es gibt ja unumstößliche Menschenrechte und die gelten ja in allen Kulturen.
Absolut, die sollten überall gelten, definitiv.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
So, dann kommen wir jetzt aber zu den Hörerfragen. Fange mit einer interessanten an von Simon, der schreibt: Wann hört Watzke eigentlich auf, jeden Trainer, insbesondere Terzic, mit Klopp zu vergleichen und Parallelen zu suchen? Damit tut er weder Edin, Klopp noch sich selbst oder dem Verein gut. Sollte man nicht lieber die Realität akzeptieren, als immer wieder auf andere Art und Weise erfolglos die Zeit zwischen 2008 und 2015 wieder erleben zu wollen?
Ja, kann ich viel abgewinnen, diesem Gedanken. Es tut Watzke nicht gut, weil er damit auch immer als Gestriger quasi dann automatisch sich da ein bisschen hintut, dass das natürlich herausragend war.
Das musste ich fast niesen. Hab zum Glück den Ton ausgehabt.
Dass das natürlich eine herausragende Zeit war, an die man sich gerne erinnert, ist das eine, dass der Maßstab natürlich für jeden Trainer, der bei Borussia Dortmund anfängt, einfach immer schon mal gar nicht gelten kann und viel zu hoch gegriffen ist. Steht ja auch außer Frage und dementsprechend, ja, ich finde es nicht glücklich. Ich würde ihm, wenn er mich fragen würde, davon abraten, das immer wieder ins Feld zu führen. Gleichzeitig hat natürlich Edin Terzic gewisse Sympathiewerte, Menschenfängerqualitäten, die Nähe zu den Fans, zum ganzen Club in seinem Herzen. Und das ist natürlich für so einen gefühligen Verein wie Borussia Dortmund eine ganz wichtige Komponente. Und ich habe es, glaube ich, rund um die Meisterschaft oder die verpasste Meisterschaft irgendwann mal geschrieben, ein Porträt über Edin. Er muss nicht der allerbeste Fußballtrainer sein, aber er muss der Trainer sein, der am besten zu Borussia Dortmund passt. Und das versucht Watzke, glaube ich, damit auch auszudrücken in seiner Art und Weise.
Wie froh seid ihr darüber, dass das Transferfenster bald schließt? Gefühlt ist es mit Abstand das Schlimmste, seitdem ich denken kann. Unzählige nörgelnde, schönes Wort, nörgelnde Fans und noch mehr schlechte Gerüchte. Ich kann es nicht mehr. Ist bei keinem anderen Club nur halb so schlimm. Das weiß ich nicht.
Also wenn ich das Bayern-Drama um Kane miterlebt habe, dann würde ich nicht sagen, dass das weniger schlimm war.
Hast du diesen einen Reporter da wahrgenommen, der das, ja?
War ja nicht möglich, dran vorbeizuziehen. Ja.
Gut, dass Kane dann endlich gekommen ist, sonst wäre er suizidgefährdet gewesen. Aber gut, ich fand es ein bisschen drüber. Du wahrscheinlich auch. Ja, bist du auch froh, dass das Fenster bald geschlossen ist?
Ja, immer. Immer bin ich froh, wenn das Transferfenster schließt. Seht es mir nach, aber ist natürlich auch für uns eine wirklich und anstrengende Zeit, wobei es in diesem Sommer tatsächlich außergewöhnlich ist. Ben Sebaini stand früh fest, war ja längst verabredet, der Wechsel, von daher keine Überraschung mehr. Einen Matcher hatten wir ja damals mit früh aufgegriffen und mit zuerst berichtet und das ging dann relativ schnell auch, trotz der Vorbehalte. Sabitzer war dann auf dem Markt und der BVB hat schnell zugeschnappt. Und ansonsten ist es relativ ruhig. Ja klar, es werden so ein paar Namen kolportiert immer wieder, auch aus bestimmten Medienkreisen. Aber so richtig prickelnd, spektakulär ist es nicht, weil die Namen der bisherigen Neuzugänge vielleicht auch nicht so spektakulär sind. Aber weil auch vergleichsweise wenig ernsthafte Namen quasi auftauchen und durchdiskutiert werden, ob sie denn dann kämen oder nicht.
Hier wird auch geschrieben, der BVB hätte die Transferperiode verschlafen und man hat gesagt, man kann nur 65% vom Bellingham-Erlös reinvestieren. Ohne Bellingham-Verkauf hätten wir niemanden kaufen können. Na, das ist natürlich dann auch so, man hätte vielleicht auf der Position auch niemanden gebraucht, wenn man eben Bellingham gehabt hätte. Mhm. Wenn sie bei Ini kam beispielsweise ablösefrei. Hier wird der Name Lukas Klostermann noch in den Raum geworfen. Ist jetzt als Pavard-Ersatz in München im Gespräch, um Gottes Willen. Aber war kein guter Ersatz.
Klostermann, ne? Oder Geertruida, ne? Den hätte ich natürlich irgendwann vielleicht gerne mal in Dortmund gesehen. Lothar Geertruida. Holländischer Nationalspieler,
ja, ein bisschen.
23 glaube ich oder 22, kann innen und rechts verteidigen, körperlich gut, ordentlicher Fußballer, ja, vielleicht schnappen sich die Bayern den als Pavard-Ersatz. Könnte ich mir vorstellen, würde per se für die Position hier etc. ins Profil passen. Die Frage war nochmal mit Verschlafen, da gab es auch die Aufforderung, man sollte das nochmal erklären. Also wenn Borussia Dortmund 103 Millionen jetzt fix in der ersten Ablöse für Jude Bellingham einnimmt, dann heißt das nicht, dass sie 103 Millionen reinvestieren können. Das wäre schlecht, denn da gehen Abgaben runter, wenn man die Transfer auf der abgebenden Seite hat, muss man darauf Steuern zahlen. Dann muss man vielleicht noch, wie in diesem Fall, an den Ausbildungsclub Birmingham City eine Weiterverkaufsbeteiligung abstottern. Und das Ganze führt dazu, dass du von den 103 Millionen fix 60, 65 vielleicht übrig behältst. Und wenn der Club sagt, davon wollen wir auch nur einen Teil investieren, gar nicht alles, dann weiß man, dass bei 30 Millionen für Mettler und 20 für Sabitzer schon das meiste auch verbraucht ist und eben nicht dermaßen Überschüsse erwirtschaftet werden konnten, um da wieder komplett doch mal weiter in großem Stil, in hohem Maße Spieler zu verpflichten. Deswegen ist ja diese Bellingham-Ablöse ja auch relativ geschickt, denn es werden irgendwie 130, 135, wenn dann die Nebenverabredungen zum Zuge kommen, die Boni fällig werden. Aber das muss der BVB dann nicht jetzt in diesem Jahr alles auf einmal versteuern und dementsprechend hat er weniger Abgaben und in den nächsten Jahren ein bisschen mehr in der Hinterhand vielleicht davon. Aber ja, ein bisschen Beinfreiheit ist schon noch da. Der Borussia Dortmund kann schon noch einen werthaltigen Transfer machen und vielleicht auch noch einen Perspektivspieler verpflichten. Das ist so mein Erwartungshorizont, noch einen Spieler, entweder als Laie oder als Laie mit Kaufoption, vielleicht so im Bereich von 10, 15 Millionen kann ich mir vorstellen und auch noch ein Perspektivspieler, ein Jüngerer, der dann irgendwo vielleicht Innenverteidiger U23 oder Profimannschaft dabei sein kann. Das könnte ich mir gerade vorstellen, wenn nicht noch mehrere Spieler den Club verlassen.
Mehrere.
Gut, bei Thomas Meunier werden die Interessenten gerade nicht Schlange stehen, weil er verletzt ist und kaum noch mal einen Medizincheck machen könnte quasi. Thorgan Hazard, macht keine Anstalten, vielleicht wird man ihn nochmal los, in Anführungsstrichen, wir reden hier über Menschen, aber ne, den Kaderplatz würde man gerne anders bestücken, aber wenn er da ist, dann bleibt er da, dann kann man ihn auch nutzen aufgrund seiner Vielseitigkeit, eine halbe Stunde in diesem oder jedem Spiel kann der auch mal mithelfen, genauso wie Meunier. Ja, und keine Ahnung, wenn es tatsächlich vorne noch was passieren sollte in der Sturmspitze, wir haben darüber gesprochen, über die Situation Haller, Moukoko, und wenn noch einer dazukommt, ja, dann steht da vielleicht auch noch Veränderung an. Das müssen wir allerdings abwarten. Es sind ja noch 10 Tage.
War interessant, rund um meinen Platz im Stadion am Samstag, als Hazard eingewechselt wurde. Da ging auch eine leichte Unzufriedenheit durchs Publikum.
Haben die Leute nicht gejubelt?
Nein, nein, nein.
Ja, er strahlt halt nicht so viel.
Er strahlt halt nicht so viel. Ja, er strahlt nichts aus, ja. Kann man auch sagen. Also, ich meine es nicht böse, aber ich weiß nicht, ob er jemals was ausgestrahlt hat. Hat Mats Hummels A, super gespielt, B, sowohl Haller als auch ein Matcher je eine super Torchance vermasselt, oder C, beides?
Ja, ich weiß nicht, was Haller und ein Matcher, aber ja, also beides, ja. Mats hat wirklich gutes Spiel gemacht. Ich habe ja vorher überrascht zur Kenntnis genommen, dass in einigen voraussichtlichen Aufstellungen dann Süle und Schlotterbeck die Innenverteidigung bilden sollten. Aber ich glaube, Mats Hummels ist weiterhin und nach wie vor eigentlich unverzichtbar hinten drin.
Der hat richtig geil gespielt.
Hat nochmal schön einen weggegrätscht hinten an der Grundlinie.
Und ah, so, herrlich.
Zum Tor. Ja, super.
Herrlich.
Und 164 Ballkontakte, persönlicher Bundesliga-Rekord, glaube ich.
Ja, ja, genau.
Der was wird immer, immer besser. Was ja immer ein Zeichen dafür ist, dass es dann vor ihm nicht so wirklich viele gute Ballkontakte, ja, gab vielleicht.
Das ist wohl wahr. Ich wünsche mir mehr FC Bayern-Hass beim BVB. Fast schon unangenehm, wenn rund um das Spiel ständig Anti-S04-Gesänge angestimmt werden. Der wahre Feind ist im Süden. Gab es da nicht mal einen Klassiker von der Düsseldorfer Band? Am Mist geht nicht wegen der Freundschaft zum FC.
Ja, also ich spreche im Fußball ja nicht über Hass, aber klar, also der.
Ich spreche nicht über Hass, aber klar.
Der größte sportliche Konkurrent sitzt im Süden. Das ist natürlich eine vollkommen richtige Feststellung.
Ja, gut, Stuttgart ist jetzt Tabellenführer.
Eben. Die sind 4 Tore vor uns.
Wird Sascha es einmal schaffen, über Reus sachlich und ohne polemischen Unterton zu diskutieren?
Hat er nicht geschafft, hat er nicht geschafft.
Ja, aber was soll ich sagen? Ich finde, dass er nicht gut gespielt hat und ich finde, dass er auch in Mainz nicht gut gespielt hat. Da fehlt mir einfach die Bindung zum Spiel. Sein erster Kontakt ist auch nicht mehr so gut wie vor 2, 3 Jahren. Ist meine Meinung. Sein erster Kontakt ist nicht mehr so gut. Seine Abschlüsse sind nicht mehr so präzise.
Ja.
Ich würde ihn halt einfach nicht von Anfang an spielen lassen. Und in unserem tollen 4-4-3.
4-4-3.
Ja, Dirk und ich haben im 4-4-3 spielen lassen.
Ja, das ist spannend. Damit hast du gegen jeden Gegner eine Chance.
Ja, tatsächlich. Wobei, manchmal sind wir uns da ja auch nicht sicher. Da ist es so, selbst da war für Marco Reus kein Platz in der ersten 12. Ja? So, und das meine ich auch gar nicht böse. Das Problem ist, er ist ein Spieler, der von der Bank nicht so gut funktioniert. Und von Anfang an funktioniert er halt leider gerade auch nicht. Das ist ein bisschen die Krux. Ich bin sehr gespannt. Glaubst du, er wird in Bochum von Anfang an spielen?
Ich würde davon ausgehen, dass Karim Adeyemi wieder beginnt auf Linksaußen. Das heißt, Julian Brandt rückt in die Mitte. Und dann spielt vermutlich Marcel Sabitzer oder Felix Metscher dann auf der 8. Und dann bleibt kein Platz für Marco Reus. Also von den Vieren, die ich in erster Linie für die zentralen Mittelfeldpositionen sehe, Brandt, Reus, Metscher, Sabitzer, würde ich Reus gerade hinten einsortieren.
Wie fändet ihr die Idee, dass der BVB, falls noch einen Backup für Haller suchen, Alexander Isak zurückholen würde?
Der wäre gerade ziemlich teuer, glaube ich.
Ja. Hat er nicht am Wochenende auch wieder eine Bude gemacht? Ich meine, so etwas mitbekommen zu haben in den sozialen Netzwerken.
Denkbar ist es.
Wer kauft oder nimmt die beiden Belgier gratis? Kommt ein Sechser, der am Ball was kann? Ja, ich glaube, da kommt keiner mehr. Ne?
Ja, die Diskussion ist ja jetzt durch. Ne? Der Borussia Dortmund war sich ja weitgehend einig mit Edson Alvarez und hätte den Spieler auch holen wollen.
Das ist ja am Wochenende nochmal richtig hochgekocht.
Ja, Sven Mislint hat nochmal nachgelegt. Also nachgelegt, was hat sich
dazu nachgetreten, wolltest du erst sagen.
Nein, nachgelegt, hat sich dazu geäußert im Interview mit dem Kicker. Na, hat gesagt, so ja, aber er hat da nie ein offizielles Angebot bekommen vom BVB. Das war auch mein Stand immer zwischendurch, während dieses Thema hin und her diskutiert wurde. Es gab einfach kein offizielles Angebot vom BVB, weil sich Borussia Dortmund dann eben festgelegt hatte in Form von Trainer Edin Terzic, dass Emre Can der Sechser werden soll, seinen Vertrag verlängern soll und der Kapitän werden soll der Zukunft. Und dann war eben auch kein Platz für Alvarez und dann musste man eben umdisponieren und hat dann nach oder zu Mettler noch einen weiteren Achter geholt. Ich glaube, dass Emre Can, das haben wir ja auch schon an dieser Stelle bestimmt mehr als einmal diskutiert, viele Qualitäten hat, die ihn als alleinigen Sechser prädestinieren. Er hat aber auch einige Qualitäten im Spiel nach vorne, im Passspiel, in der Positionsbesetzung, in der Restverteidigung. Weniger strategische Fähigkeiten, glaube ich, die man auf dieser Position auch gut verkraften könnte.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Alea ist nach seiner Auswechslung direkt in die Katakomben marschiert. Musste der mal aufs Klo oder ist er tatsächlich nach einer schwachen Leistung direkt beleidigt, wenn er mal früher das Feld verlassen muss?
Ich glaube nicht, dass er beleidigt war. Er verärgert über seine wirklich ja auch nicht gute Leistung. Ich glaube, er kam dann am Ende auf unter 20 Ballkontakte und war da abgemeldet bei der Kölner Innenverteidigung, habe ich eben schon mal gesagt, fällt mir auf. Ich glaube, dass er darüber dann verärgert war.
Hallo an die Expertenrunde. Gibt es bezüglich Julien Duranville schon Infos über die Rückkehr in den Kader und wie würdet ihr seine Einsatzchancen im Vergleich zu Jamie Bynoe-Gittens über die Saison einschätzen? Danke für euren wöchentlichen Content und sonnige Grüße vom Aldi-Äquator. Also, Duranville.
Wo liegt dieser Äquator?
Oh, ich kann dir sagen, dass man übrigens, wenn man in Köln unterwegs ist, dann ist man, glaube ich, schon bei Aldi Süd.
Und ist in Solingen ist Aldi Nord. Sogar in Essen schon oder sowas?
Ich meine sogar in
so Mülheim da, westliches Ruhrgebiet.
In Langenfeld und Leichlingen ist schon Aldi Süd und Solingen ist noch Aldi Nord. Also man fährt nur eine Straße quasi, biegt einmal kurz ab und dann.
Es gibt auch viele andere Supermärkte und Discounter.
Ja, Entschuldigung. Das ist ja jetzt nicht der Hörer. Also da kann man mir den Vorwurf jetzt nicht machen.
Doch, auch da kauft Sascha Staat gerne.
Ich gehe zum Beispiel auch zu Brutto.
Brutto.
Ja.
Spar dir das.
Duranville. Ja, genau. Und Jamie Bynoe-Gittens.
Ja. Ich bin gespannt auf Julien Duranville, weil er einfach ja so viele großartige Ansätze hat, ganz kurz auch zeigen konnte im Spiel gegen Mainz. Jamie Bynoe-Gittens ist jetzt wieder fit, hätte am Wochenende auch sein Comeback gefeiert, wenn da nicht die Auswechslung von Julien Riasson dazwischen gekommen wäre. Der ist natürlich ein Jahr weiter, wenn man bei ihm auch den Abstrich machen muss, dass er in einem Jahr mit zwei Schulteroperationen etc. auch lang genug ausgefallen ist, dass man das kaum rechnen kann. Aber er hat schon mehr Profiluft geschnuppert, das müssen wir, glaube ich, sagen. Und beide werden ihre Einsätze bekommen. Beide werden auch benötigt werden als Backup für die Flügelpositionen. Ich weiß nicht, Duranville ist noch ein bisschen roher, glaube ich. Bynoe-Gittens hat natürlich einen unfassbaren Antritt. Schwer zu vergleichen. Da müsste man von beiden echt nochmal so 10, 15 Spiele sehen, wie sie sich dann wirklich auch, wenn sie mal dauerhafter zum Einsatz kommen, etablieren.
Ich bin
großer Fan von JBG, aber ich glaube, dass auch...
JBG?
Ja, steht da.
Ja, steht da.
Dass Duranville natürlich gerade noch mehr Sehnsüchte und Erwartungen hervorlockt, weil er eben bislang weniger gespielt hat und die Leute sich noch nicht wirklich ein Bild von ihm gemacht haben.
Nächste Hörer fragt, ist es naiv von unserem Regisseur Kevin Kiska bereits nach 50 Minuten zurück ans Regiepult zu kehren?
Die Frage kann ich beantworten, ja, denn er weiß ja, dass du einfach immer weiter redest und er einfach die Aufzeichnung noch längst nicht stoppen kann.
Und was er aber gerade gemacht hat, er hat auf unser Plus-Abo hingewiesen.
Das ist gut.
Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne sichern und alle Artikel lesen, die wir veröffentlichen. ruhrnachrichten.de/BVB, da wird euch geholfen. Gerade blendet er es nochmal ein, fantastisch.
Das ist ein Fuchs, ne?
Ja, ja, ein Fuchs.
Also auf dem Regiepult, das ist wie eine Klaviatur für ihn.
Ja, ja, genau. Und ihr könnt uns natürlich sehr, sehr gerne folgen auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, unter anderem bei X, was früher Twitter hieß.
Ja, darf man das jetzt nicht mehr sagen, Twitter?
Doch, ist
das jetzt
ich sage einfach weiter Twitter, aber okay. Letztens hieß es mal irgendwie jetzt, ich habe bei X einen Tweet gelesen, das fand ich sehr witzig.
Das ist dann so wie Reiter heißt jetzt X, ja.
Ja, genau, vielleicht benennen sie sich dann auch wieder um, wenn sie wieder verkauft werden. @JürgenKors könnt ihr sehr gerne folgen. Ihr könnt auch mir folgen unter @SaschaStaat. Gerne auch bei Instagram, denn auf beiden Plattformen rufe ich ja immer zu den Hörerfragen auf. Und ihr habt auch heute wieder eine unfassbare Beteiligung hingelegt. Sensationell, vielen Dank dafür. Und folgt natürlich auch @RNBVB. Und hier wird gegrüßt aus der Dokumentarstadt. Das ist welche?
Kassel.
Kassel, genau. Frage an Jürgen zur Rivalität zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Einige FCB-nahe Medien, so ist es korrekt, hauen ständig auf den BVB drauf. Wann teilen die RN mal ordentlich zu Tuchel oder Kane-Posse aus? Angriffsfläche gibt's genug. Ist nicht unser Stil.
Ja, ist auch nicht meine Aufgabe da, ne? Also meine Aufgabe ist, über Borussia Dortmund zu berichten, und wenn ich zwischendurch mal einen Seitenhieb bei den Bayern platzieren kann, mache ich das gerne. Aber das ist keine Aufgabe.
Marcel findet unseren Podcast von Woche zu Woche sehr interessant. Das freut uns sehr. Er hätte folgende Fragen, und die schreibt er dann auch einfach mal. Warum hat der BVB die mit Abstand höchsten Beraterkosten, gehört es zum Geschäftsmodell dazu, das Management der hochtalentierten Spieler mit viel Geld zu überzeugen?
Das ist tatsächlich ein Punkt, ja, der dazu führt. Ich glaube, vergangene Saison hatte der BVB das ein bisschen runterbekommen auf irgendwie 26 Millionen. Da waren andere drüber. Aber ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wenn du diese High Potentials holen willst und sie mit Verträgen zu dir holst, die dann ne, so eine 3+2, 2+3 Option beinhalten, dann musst du sie davon überzeugen, dass sie zu Borussia Dortmund kommen. Das kannst du sportlich machen, das versuchen andere auch. Dann musst du aber auch mitbieten und mitbezahlen, dass dann der BVB den Zuschlag bekommt. Und bei diesen jungen Spielern sind es dann auch in erster Linie die Berater, die dann mit die Hand aufhalten, wenn sie dann diesen Spieler zu deinem Club bringen. Das ist ein Teil der Wahrheit.
Gibt es Neuigkeiten zu Bela Kotschap?
Nee, gestaltet sich schwierig. Ne? Also Southampton muss ihn quasi verleihen wollen, weil es kein super Angebot gibt sonst für den Spieler. Der BVB wird dann schwerlich ihn kaufen können. Das gibt das Budget gerade nicht unbedingt her. Von daher ist es gerade schwierig. Und da spielen natürlich verschiedene Punkte da noch eine Rolle. Will er zum BVB oder hat er eine Affinität zum Ruhrgebiet? Ja, hat er. Kann er sich in Dortmund so viele Spielzeiten versprechen, die ihn dann für eine Europameisterschaft 2024 qualifizieren? Eher schwierig, wenn er dann Süle, Hummels und Schlotterbeck vor sich hat. Von daher muss man auch überlegen, ob es eine schlaue Wahl wäre. Natürlich, wenn Mats Hummels in einem Jahr vielleicht dann nicht mehr da ist, dann wäre das sicherlich deutlich vielversprechender. Ja, und da muss man das ein oder andere noch austarieren. Also der BVB muss da auch schauen, was die Engländer machen. Und das ist natürlich nicht die ideale Konstellation, das ist auch klar.
Florian fragt, im modernen Fußball sind die Außenverteidiger mittlerweile die eigentlichen Spielmacher beziehungsweise für die Auslösehandlung der Angriffe zuständig. Warum legt der BVB darauf keinen Wert und ist seit Jahren da qualitativ und auch quantitativ ungenügend aufgestellt? Da gab es eine Ausnahme, also sagen wir mal zwei Ausnahmen, Hakimi natürlich, aber der war ja nicht so lange da und das war auch klar vorher, dass der nicht so lange bleiben würde. Und auf der anderen Seite Rafael Guerrero. Das waren die beiden Spieler, die waren natürlich in der Kombination echt stark, aber das ist tatsächlich so, liegt aber daran, also können wir damit erklären, dass es einfach nicht so unendlich viele überragende Spieler auf diesen Positionen gibt. Also man kann nicht weltweit nur aus Außenverteidigern auswählen. Das ist halt einfach nicht so. Die sind teuer.
Ja, ich habe gerade ein längeres Analysestück dazu vorbereitet und teilweise schon verschriftlicht. Guerrero hatte 20 Torbeteiligungen. Also Riasson und Benzebaini kommen zusammen auf 10 in der vergangenen Saison. Das ist natürlich in der Offensive ein Unterschied. Gleichzeitig war es ja gezielt auch von Borussia Dortmund gezielt darauf hingearbeitet, eben die defensiven Außenbahnen zu schließen. 75%, glaube ich, über 70% der gegnerischen Angriffe kamen über die Außen, also ein richtig hoher Wert. 2/3 aller gegnerischen Tore wurden über die linke oder die halblinke Seite eingeleitet, also Schrägstrich über Guerreros Bahn. Und da musste der BVB was tun, dem entgegenwirken. Das versucht man mit Benze Baini und Riasson, vielleicht auch ein bisschen mit Marius Wolf, der dann eher noch der Offensivere ist, um da einfach die Außenbahn dicht zu bekommen und weniger anfällig zu sein. Das können die, Riasson und Benze Baini. Das wird sich auch bemerkbar machen auf Dauer, indem man einfach weniger Gegentore kassiert. Terzic hat auf Nachfrage ja gesagt, ja, 34 so, eins pro Spiel im Schnitt, dann wäre es okay. Aber man sieht, die Mannschaften, die oben stehen, die erfolgreich sind, die zeichnet auch immer eine sehr geringe Zahl an Gegentoren aus. Und da will der BVB hinkommen. Wenn das zur Folge hat, dass man offensiv nicht mehr so spektakulär spielen kann, dass man Spieler hat auf diesen Positionen, die wichtig sind, keine Frage, die dann aber eher den sicheren Rückpass spielen, als vorne nochmal ins Dribbling zu gehen, zu kombinieren oder mit Tempo an einem Gegenspieler vorbeizuziehen, ja, dann ist das der Situation geschuldet, dass man eben den Fokus da vermehrt auch auf Defensive legt und auf Absicherung und auf Robustheit und auf Fleiß, auf Disziplin, auf Leidensbereitschaft. Und da gibt es halt gerade keinen Hakimi, der rechts vorbeifliegt oder einen Guerrero, der links durchdribbelt. Dafür gibt es ein paar Gegentore weniger. Ist dann weniger spektakulär natürlich vorne, aber vielleicht im Endeffekt dann doch erfolgreicher. Wobei ich sagen muss, ich fand es gegen Köln jetzt war es zu wenig. Ne? Also bei Riasson habe ich die Zahlen rausgesucht. Er hatte 100 Pässe, glaube ich, und 44 davon gingen direkt nach links hinten, also in Richtung Mats Hummels, Niklas Süle auf der Seite. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass er ab und zu mal mehr ein bisschen Mut und Risiko wählt. Aber wie gesagt, das
ist nicht seine Spielweise.
Das Positionsspiel stimmte nicht richtig gut und dementsprechend hat er auch nicht immer die Optionen gehabt. Köln hat schnell verschoben und dann da auch mindestens Gleichzahl, wenn nicht Überzahl hergestellt. Und dann ist es seine taktische Vorgabe eben auch, nicht unnötig den Ball zu verlieren, um keinen Konter zu fangen. Und dann hält er sich da auch dran, dass man als Zuschauer oder als Fan erst recht gerne mal ein bisschen mehr Aktionismus und Aktivitäten in die Richtung sehen würde, ist natürlich auch klar.
Welche Spielregel würdet ihr als erste entweder streichen, verändern oder hinzufügen wollen? Ah, da habe ich Ideen.
Da können wir ein paar sammeln, oder? Also, was mir direkt einfällt, ist dieses komische Schiedsrichterball-Ding da. Also ne, die Mannschaft, die den Ball ins Aus spielt, kriegt den Ball an der Stelle zurück, wo sie ihn ausgespielt hat und dann geht's weiter. Da braucht jetzt nicht der Schiri den Ball in die Hand nehmen und ihn plumpsen lassen oder sonst was. Also da wissen ja alle Bescheid und das Fairplay funktioniert ja auch in diesem Bereich.
Ja, ich würde auf jeden Fall wieder zur alten Anstoßregel zurückkehren. Mhm. Also ich weiß gar nicht, warum die geändert wurde. Verstehe nicht. Das hätte man lassen können. Ich würde auch den Abstoß innerhalb des Strafraums wieder abschaffen. Das geht mir so auf den Sack.
Dass man den nicht innerhalb des Strafraums annehmen darf.
Ja, was soll das denn? Mhm.
Warum? Ist doch gut. Gut für den Spielaufbau.
Ja, also da kann auch ein Zeitspiel mitgetrieben werden.
Das ist ja korrekt, ja.
Ja. Ja, genau. Dann würde ich viel früher Zeitspiel verwarnen. Mhm. Und ich würde noch viel, viel, viel konsequenter beim Meckern von Spielern sofort gelb. Ja, zack.
Bin ich bei dir.
Oder hier bei, ich wälz mich rum und hab nichts. Zack, gelb.
Ja. Ja, ja, und hab nichts kann man natürlich immer schwer nachweisen, ja, im Einzelfall. Aber ja, bei allem, was irgendwie das Gemotze, Gemaule und Rudelbildung etc. gibt denen allen eine Karte. Da weißt du, die benehmen sich manchmal so, dass sie nicht Vorbilder sind. Sag ich jetzt mal ganz sanft formuliert, um nicht zu sagen, wie die
Letzten. Ja, sind keine Vorbilder in dem Fall. Ja,
das geht so nicht.
Das ist.
Und gleichzeitig führt es dazu, dass es geduldet wird, führt ja dazu, dass man es auch immer wieder machen muss. Ja, da gibt es dann Situationen wie, ja, aber die Dortmunder Bank hat ja auch gar nicht protestiert. Ja, mein Gott. Ja, also dann stehen sie halt ständig beim Schiedsrichter, aber das ist doch auch nicht das, was wir wollen. Ne? Und die Dortmunder Spieler sind zu lahmfromm und beschweren sich nie auf dem Platz und nehmen alle Entscheidungen hin. Ja, mein Gott. Also dann muss dann eben einheitlich geregelt werden, haltet die Klappe, dann halten alle die Klappe oder es ist eben Tür und Tor geöffnet und dann liegt seine Autorität des Schiedsrichters und das ist dann wiederum von Fall zu Fall unterschiedlich. Blöde.
Was unternimmt Borussia Dortmund, um die Stimmungsprobleme auf der Südtribüne zu lösen und versuchen sie auch die jüngere Generation stärker einzubinden, wie zum Beispiel der U25-Kartenvorverkauf in Köln? Von letzterem weiß ich in Dortmund nichts.
Ja, das Problem ist erkannt, die Südtribüne überaltert? Ist das das richtige Wort, der richtige Begriff? Also der durchschnittliche Südtribünenbesucher wird älter. Es ist schwierig, die jüngere Generation ranzuführen. Das gilt auch für die Ultragruppen und deren Nachwuchs. Da kommen immer mal Leute, aber die machen das dann auch nicht so verbindlich, weil es einfach eine andere Generation ist. Ne? Die kommen dann 2-3 Mal und sind dann wieder weg oder haben sich es doch wieder anders überlegt. Einen Übergang zu schaffen, hat man versucht, beispielsweise mit dem BVB-Stehplatzblock auf der Nordtribüne Richtung Westen. Da, wo auch die Frage war, so, die sind jetzt zu alt für einen Rewe-Familienblock, aber also allein auf die Süd kann man sie auch noch nicht lassen, so gefühlt. Und dann haben sie halt da einen Stehplatzbereich. Aber ja, die Stimmung auf der Süd und wie kann man das gestalten, ist ein großes Thema, immer wieder gewesen. Vor 2 oder 3 Jahren hat es ja nochmal so eine Umgruppierung gegeben, so dass die TU und Desperados da anders verteilt sind, dass man auch noch ein Podium für ein Capo da mehr hat. Das wäre gut, aber wie gesagt, vielleicht ist auch die Erwartungshaltung oder die Schwelle hin zur totalen Begeisterung einfach immer in den vergangenen Jahren höher geworden. Das Durchschnittsalter da ist es bestimmt und die Ultras werden jetzt auch nicht mehr, muss man auch sagen. Und dementsprechend alles zusammengemischt, gibt es natürlich einen Eindruck davon, dass ja dieses berauschende Erlebnis auf der Südtribüne, das immer noch außergewöhnlich und großartig und spektakulär ist, für die das seit 15, 20 Jahren begleiten und sehen, vielleicht nicht mehr so extrem ausgeprägt ist, wie es das vielleicht mal war.
Eigentlich eine Frage fürs Vorgeplänkel von Simon. Ja. Arjen Robben, Erin ten Hag, Peter Bosch, Daniel Mahlen. Warum haben Niederländer so Probleme mit Haarausfall? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich da heute den richtigen Gast für eingeladen habe, um diese Frage zu beantworten.
Ich habe die Frage nicht verstanden. Ich habe gerade was getrunken, entschuldige. Aber ich habe gelesen, die Niederländer sind mit die größten Menschen im Durchschnitt.
Das ist tatsächlich so.
1,82 oder so.
Das ist tatsächlich so, ja. Die sind verdammt groß.
Die sind alle lang. Vielleicht liegt es daran.
Hier hat jemand geantwortet, die trinken so viel Milch und nehmen kein Alpecin. Wenn das die Lösung wäre.
Doping für die Haare.
Ja, genau. Doping für die Haare. Jetzt hatte ich noch eine zweite Frage. Ah ja. Denke ich auch fürs Vorgeplänkel gedacht war. Wir wechseln dann gleich rüber zu den Instagram-Hörerfragen. Dann nehmen wir auch gerne noch ein paar mit rein. Tachchen fürs Vorgeplänkel bei privaten Stadionbesuchen. Bier oder kein Bier?
Bier.
Für mich nein. Bierdusche oder keine Bierdusche? Keine Bierdusche. Kann ich an der Stelle sagen.
Ich würde mein Bier nicht wegschmeißen.
Also schön Gruß an den Dödel, der am Wochenende hinter mir stand.
Ja, das fand ich lustig. Das war das letzte Jahr in Kopenhagen und Champions League. Nachher nochmal ein paar Fans gesprochen und die waren völlig entsetzt. Das waren nur eine kleine Dortmunder Delegation da, weil es ja da mit Brøndby und FC Kopenhagen etc. da auch Schlamassel gab. Aber die dänischen Fans haben es überhaupt nicht verstanden, wieso die Dortmunder denn dann zwischenzeitlich ihr Bier weggeworfen haben. Dazu muss man wissen, ne? So ein Becher Bier kostet da wahrscheinlich im Stadion so zwischen, weiß nicht, an die 15 Euro wahrscheinlich. 10 bis 15
so
Euro.
So schlimm ist hoffentlich
nicht. Und das war für die, also die waren entgeistert. Also was für eine falsche Unkultur quasi, dass man da mit Lebensmitteln und noch so kostbaren Lebensmitteln dann auch noch so verschwenderisch umgeht. Aber ja, ich würde meinen Bierbecher nicht wegwerfen. Manchmal ist es bei uns blöd, weil wir da ja unsere Laptops stehen haben, ja, und irgendwie noch irgendwie ein anderes mobiles Abspielgerät.
Also ich verstehe es nicht, wie kann man denn das Getränk wegwerfen? Ich verstehe es einfach nicht.
Die Suppe da, das ist dann ja auch alles schon
also,
ein bisschen
schal meistens.
Also, dass
das beim Jubeln auf der Süd scheiße ist, das ist ja klar. Schön. Also, ja, wenn du da richtig aus dir rausgehst und hast halt gerade den Becher in der Hand, dass der mal wegfliegt, aber manche werfen den bewusst weg.
Was?
Also, wer macht das?
Gibt's das denn? Bitte melden.
Ja, bitte melde dich. Schöne Grüße an Jörg von Torra. Mitsingen oder still genießen?
Beim Podcast?
Psst.
Ja. Oder im Stadionbesuch?
Nein, im Stadionbesuch.
Okay. Genießen.
Abgang bei Abpfiff oder bleiben, bis der Letzte gegangen ist?
Ja, irgendwas dazwischen.
Ja. Und bestes Stadion der Welt nach dem Westfalenstadion ist welches? Ich kann ja nur welche nehmen, in denen ich schon gewesen bin.
Bestes Stadion, also ich würde das auf die Atmosphäre beziehen, so, ne? Das ist, muss man schon mal schauen. Also liebste Bundesliga-Auswärtsspiel, kann ich ja sagen. Stimmung ist gut in Köln, in Frankfurt. Union Berlin zaubert da auch ordentlich was
zurecht. Ja, bestes Stadion der Welt, nicht Bundesliga.
Ja, genau. International, was fand ich denn wirklich beeindruckend? Glasgow, eigentlich beide. schon wirklich top. Cool war auch Beşiktaş jetzt vor 2 Jahren in der Champions League. Also einfach ohrenbetäubend laut. Richtig, richtig schmerzlaut. Ja, die würde ich mal ins Feld führen jetzt, ohne jeglichen Anspruch auf Vollständigkeit, weil ich die Frage jetzt nicht so vorbereitet hatte.
Ja, ist ja auch nicht schlimm, muss man ja nicht vorbereiten. Ich glaube, es geht in einem richtig ab, wo ich wahrscheinlich nie sein werde, ist La Bombonera von Boca Juniors in Buenos Aires. Da würde ich unglaublich gerne mal hin. Das muss wirklich phänomenal sein, auch wenn es wahrscheinlich längst abrissfällig ist. Ich gehe natürlich nach Italien. Logischerweise.
Aber da sind ja keine Fans im Stadion.
Ah, das unterschätzt man. Der Zuschauerschnitt der Serie A war in der vergangenen Spielzeit der höchste seit Ewigkeiten. Und ich war auch schon in Neapel, als der BVB damals in der Champions League da gespielt hat, noch unter Jürgen Klopp. Das war schon phänomenal. Stadien sind natürlich da generell eine Katastrophe. Das ist klar, aber das Olympico in Rom hat unfassbares Flair. Trotz der Laufbahn dazwischen und trotz der Tatsache, dass die Tribünen elendig alt sind und generell, aber man merkt das richtig auch, diese Historie da drin, die spürt man richtig, mag noch sehr, das ist eines der wenigen englischen Stadien quasi, die es in Italien gibt, das Stadio Luigi Ferraris in Genua.
Mhm. Ja, stimmt. Das
erinnere mich. Ja, das ist ja schon bei der WM 90 so ein enges Stadion war, nur für Fußball, liegt auch daran, dass es in einem Stadtteil liegt, der wirklich nicht mehr zulässt als dieses Gebäude sozusagen, aber da war ich auch schon beim Derby und das ist eine tolle Sache.
Ja, Theatre of Dreams, also Old Trafford ist natürlich cool. Das neue Wembley finde ich steril, fand ich.
Jetzt wurde mir gesagt, dass
nicht so gut gefallen,
dass irgendeine Mannschaft aus London jetzt nächste Saison auch das letzte Mal in ihrem Stadion spielt. Kann es Fulham sein?
Möglich. Ja. Das ist doch eher so
Everton. Entschuldigung, es war gar nicht London, es war Everton. Everton geht aus dem Goodison Park raus. Mhm. Da müsste man mal hin.
Ja.
Oder?
Ja.
Finde ich auch.
Also Anfield, ne? Natürlich.
Ja, vielleicht spielen die beide am gleichen Wochenende zu Hause.
Mhm.
Ich hörte übrigens, für Journalisten soll es ultra schwer sein, sich in der Premier League akkreditieren zu lassen, weil die wollen einfach keine ausländischen Journalisten da haben.
Ja, brauchen wir nicht.
Brauchen wir nicht. Wir kaufen die überteuerte Karte. Wobei die in Liverpool eh unterm Dach sitzen, die Journalisten. Warst du damals dabei, als Dortmund in Liverpool 3-4 verloren hat?
Dirk leider.
Da war Dirk leider, ja.
Wundert das denn irgendjemanden?
Ja, natürlich, das ist der Grund. Kein anderer.
Ja.
Hazard wird hier in den Hörerfragen bei Instagram nochmal thematisiert von einigen tatsächlich. Da wird sogar geschrieben, wie kann man mit dem Kader zufrieden sein, wenn Hazard als Linksverteidiger eingewechselt wird?
Ja, da kam ja auch eben die Frage, qualitativ und quantitativ zu den Außenverteidigern. Quantitativ ist genug da, ne? Du hast Benzebaini, du hast Riasson, Wolf, die können teilweise sogar beide Seiten spielen. Dann hast du noch Meunier, Hazard, Moreira. Also das ist jetzt nicht so, dass zu wenig Außenverteidiger da werden. Im Zweifel spielt Niklas Süle noch rechts. Also die Quantität ist nicht das Problem da, sondern eher die Qualität, beziehungsweise das, was Edin Terzic auch angeführt hat, wir müssen aufpassen, dass wir uns in den Profilen nicht so ähnlich werden, ne? Sondern da braucht schon unterschiedliche Typen auch für die Außenverteidigerpositionen und ja, Thorgan Hazard ist da jetzt so in keinem Bereich Peak.
Stört es Jürgen, dass seine Kollegen von BVB Kompakt ihn andauernd mit Ö aussprechen? Also mich Jürgen.
Jürgen. Nein, es stört mich nicht. Ich bin es gewohnt.
Ja?
Ich bin es gewohnt.
Ja, erklärt sich eigentlich von selbst. Ich würde nie Curse sagen, tatsächlich. Sonst wird es ja wahrscheinlich mit Ö geschrieben werden.
Ja. Ich nenne dich auch nicht Sascha Stadt.
Das haben etliche schon getan, da kannst du sicher sein. Ganz schlimm. So, ich hatte da noch eine Frage. Oh, hier wird gefragt, welchen BVB-Fanartikel findet ihr am besten, am schlechtesten und welchen so, naja. Toaster brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne?
Ich glaube, vor 1-2 Jahren haben sie mal so eine Tischleuchte mit den Pylonen, die erinnert an die Pylonen vom Stadion. Die fand ich ganz cool.
Ja?
Das fand ich ganz schick.
Ja. Den Artikel, den ich am meisten mag, ist immer wieder das Trikot. Also ist nicht immer gut oder schön, aber ich mag Trikots. Also, hier wird auch nochmal geschrieben, was war das bitte am Samstag? Der 27. Mai Reloaded. Ja.
Wäre ich jetzt nicht dabei.
Jetzt pass auf, das ist auch nochmal interessant. 123 Einsätze in der Bundesliga insgesamt. 9.105 Minuten, 19 konstant gute Spiele im Jahr 2023, nun Kapitän. Naiv oder clever?
Geht's um mich?
Oh, hier geht's um dich.
Nein, es
ging, aber Emre Can,
es ging um Emre. Ja, also wie gesagt, die Entscheidung des Cheftrainers war so, auf Emre Can zu setzen. Man kann das gut finden, man kann das hinterfragen. Sie ist so gefallen. Hätte mir auch andere Möglichkeiten vorstellen können. Jetzt hat der BVB sich so entschieden und muss es dann dementsprechend auch durchziehen. Dass Can am Samstag jetzt nicht wirklich gut gespielt hat, würde ich jetzt noch nicht bei einem Spiel irgendwie ins Feld führen. So rum.
Fürs Vorgeplänkeln und auch diesmal mittendrin. Werden Jürgen und Kevin nach der USA-Reise jetzt berühmt? Ich habe gesehen, ihr habt es ordentlich gesungen bei den Chicago Cubs.
Das ist korrekt.
Ja. Seid ihr im TV gewesen?
Ja, richtig.
Was war das für ein Lokalsender da?
LFG, glaube ich. Die haben doch irgendwelche Ligarechte da, glaube ich.
LFG? Ja. Okay. Ja. Habe ich noch nie gehört, ja. Tatsächlich.
Ja, doch, durchaus.
Da habt ihr aber verbal richtig Gas gegeben.
Ja, natürlich. Wenn man die Kamera einmal an ist, dann muss man ja auch performen.
Kollege Pinot, aber in bester Verfassung gewesen.
Ja.
Nach dem Spiel auch noch?
8 Home Runs, sage ich dir.
Ja.
In einem Spiel.
Wie kommt Sascha immer an Karten auf die für die Süd? Doch wohl nicht mit Presseausweis. Nein, natürlich nicht.
Nein, das geht nicht.
Das wäre es ja auch noch. Nein, ich habe eine Dauerkarte. Da komme ich dann häufiger mal auch ins Stadion mit rein. Ich werde sie aber leider nicht immer nutzen können aus beruflichen Gründen.
Dann gibst du sie einfach mir.
Ja, du möchtest nochmal auf die Süd. Wann warst du das letzte Mal auf der Südtribüne?
Beim Spiel.
Oh ja.
Viel zu lange her. Viel zu lange her. Wüsste ich jetzt gerade aus dem Stegreif
nicht. Meint das nicht böse, aber der Kollege, der jetzt am Samstag vor mir gestanden hat, dem möchte ich nie wieder im Stadion begegnen. Das war wirklich schlimm. Da gab es am Anfang so eine Spielsituation. Grätsche und Aytekin gibt kein Gelb für den Kölner Spieler. Ich würde sagen, kann man geben, muss man nicht. Und der hat dann die verbleibenden 90 Minuten plus nur noch gegen Aytekin geschimpft. Dann habe ich irgendwann mal so zwischendurch fallen lassen, weil er immer gesagt hat, ja, wenn das ein Bayern-Spieler gewesen wäre, da wäre sofort gelb gezogen worden und so weiter und so fort. Dann habe ich zwischendurch so süffisant gesagt, der kommt übrigens aus Arnsbach in Bayern. Mhm. War ja nicht mehr zu bremsen.
War nicht mehr zu bremsen.
Ich glaub, aber er ging allen auf den Sack.
Ja, es gab Anfang relativ früh eine Szene, wo Rios dann so abgegrätscht worden
ja,
ist.
Ja,
das war gelb.
Ja, denke ich auch. Hier wird gefragt, ob wir Malik grüßen können. Den können wir immer grüßen,
Malik?
Oder?
Ja, okay.
Ja. Den sowieso.
Hat er selbst gefragt, oder was?
Ja.
Okay.
Natürlich.
Hallo Malik.
Ja. Also, Hörerfragen sind wir tatsächlich an der Stelle durch, deswegen können wir nochmal darauf schauen.
Das Band ist auch gleich voll.
Ja. Können wir nochmal darauf schauen, Jürgen, abschließend, welche Erwartungen hast du an das Spiel am Samstag beim VfL Bochum, weil 2-3 Leute da auch noch zugefragt haben. Was erwartest du vom VfL für ein Spiel? Was könnte das werden? Ich denke, es wird ähnlich wie gegen den FC. Ich glaube aber, in dem Moment, wo Dortmund einmal in Führung gehen sollte, wenn das denn passiert, wissen wir natürlich nicht, dann werden sie auch relativ deutlich gewinnen. Ich meine, Stuttgart hat es geschafft, 5 Tore gegen die zu schießen. Ich bitte dich.
Ja, ich erinnere mich an die beiden jüngsten Spiele in Bochum. Im Pokal 2-1 gewonnen, in der Liga 1-1. So war es gewesen, ja. Und das war, also fußballerische Leckerbissen waren das jeweils nicht. Atmosphärisch toll im Revierpower-Ruhrstadion.
Im Ruhrstadion meinst du einfach.
Ja. Weil du den anderen Namen ja auch immer einmal nennen, müssen wir den ja auch einmal nennen. Ja, fußballerischer Leckerbissen wird es sicher nicht. Dafür wird Bochum zu wenig anbieten. Ich glaube, die Dortmunder werden in dieser Woche ganz schön angezählt von ihrem Trainer. Das hat er zumindest so angedeutet, um denen nochmal ordentlich eingebimst, was sie denn zu tun haben und was sie bitte zu lassen haben. Da geht es um Laufwege, Positionierung, wann welche Auslösehandlungen kommen etc. Das haben sie in vielen Vorbereitungen oder mehreren Vorbereitungsspielen schon deutlich besser gemacht als gegen Köln. Das müssen sie wieder zeigen und dann sollte es auch einen Auswärtssieg hergeben, weil einfach die individuelle Klasse auf Dortmunder Seite um Längen besser ist als beim VfL.
Wir hatten das lange nicht mehr. Tipp fürs Spiel tatsächlich.
Tipp. 0-3.
Okay. Ja. Dann sage ich 4-0 für Dortmund.
Okay.
Du bist im Stadion?
Ja.
Mit?
Krampe und Kröger.
Schon wieder Dirk nächste Woche dann im Podcast. Der Mann ist nicht aufzuhalten.
Natürlich nicht.
3 Einsätze dann in 4 Wochen.
Wahnsinn. Unstoppable.
@ Jürgen Kors bei Twitter. Folgt ihm sehr, sehr gerne. Folgt mir gerne unter @SaschaStaat. Ja, genau. Unter @SaschaStaat bei Twitter und auch bei Instagram. Und wenn ihr wollt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, unter ruhrnachrichten.de/BVB vorbeizuschauen. Wir haben auch ein Abo-Angebot für euch. Ich habe es heute schon mehrfach gesagt, aber es lohnt sich wirklich und es ist auch entsprechend günstig. Folgt @RNBVB sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und dann sagen wir danke fürs Zuhören. Ne?
Jawohl. Oder zugucken. Danke fürs Zuhören, fürs Zugucken und fürs Durchhalten.
Ah, ja, die durchhalten, Saison, das ist kein Problem.
Die Saison geht gerade erst los. Ja, seid nicht so kritisch, bleibt aber trotzdem kritisch.
Ja. So machen wir das. Alles klar. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.